Bis zum Ende dieser Sendung werden wir alle ein bisschen schlauer, wie das ist, ohne Sehvermögen leben zu müssen oder zu können oder zu dürfen, wie auch immer. Dörte Mark ist Leute-Gast hier in SWR1 Rheinland-Pfalz. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Guten Morgen, Frau Mark.
Hallo, Herr Lohmann. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ich habe schon gesagt, Ihr frisches Buch, das glaube ich morgen erscheint, heißt ja, wie man aus Trümmern ein Schloss baut, die Geschichte meines Erblindens und wie ich wieder Lebensfreude fand. Sie sind komplett blind, sehen also gar nichts, noch nicht mal Schatten?
Ja, blind denkt man ja immer, man sieht dann gar nichts. Ja. Also ich sehe hell und dunkel, das ist aber bei mir schon wirklich minimal. Ich sehe, ob die Sonne scheint oder ob ganz helle Scheinwerfer an sind. Und das ist es eigentlich.
Als für Sie feststand, dass Sie wegen einer vererblichen Augenkrankheit erblinden würden im Laufe der Zeit, also das ist schon eine Sache, die ist ein paar Jahrzehnte her, da hatten Sie den Plan gefasst, A, ich werde nicht blind, also ich wehre mich gegen das Erblinden, oder B, wenn ich blind werde, bringe ich mich um. Jetzt sind Sie doch blind, erfreuen sich aber bester Gesundheit.
Zum Glück.
Genau. Wie ernst war der Plan tatsächlich?
Also ich habe diese Diagnose beim Augenarzt bekommen, da war ich 25 und ich konnte das einfach nicht fassen. Ich konnte das nicht fassen, dass es überhaupt sowas gibt wie eine unheilbare Augenerkrankung. So unheilbar, dass man wirklich gar nichts machen kann, kein Medikament, keine OP, wirklich gar nichts. Und ich konnte noch weniger fassen, dass es mich trifft. Und dann habe ich gedacht, nee, das kann nicht sein. Ich zeig's den Augenärzten, da kann man was machen. Oder wenn nicht, allerletzter Ausweg, dann will ich dieses Leben nicht mehr. Jetzt haben Sie gerade gefragt, wie ernst ich das meinte. Rückblickend würde ich sagen, in den allermeisten Momenten und als ich das so am Anfang gedacht habe, war das eher der Trotz. Der Trotz, das Schicksal zu erpressen. Wenn du mir nicht gibst, was ich jetzt aber will, dann mache ich nicht mehr mit. Das war es eher.
Ihr Buch ist wunderbar humorvoll teilweise zu lesen. Da schreiben Sie beispielsweise von einer Verwechslung im Botanischen Garten. Da sind Sie mit Ihrem Mann unterwegs im Botanischen Garten und glauben an einer lila Pflanze zu riechen.
Pink, knallpink. Ja, oder so. Also da hatte ich noch Sehrest, sodass ich Farben noch gesehen habe. Und dann waren wir im Botanischen Garten und ich dachte, war da schon so, habe schon akzeptiert, dass ich eben sehr wenig sehe und dachte, okay, nutzt du eben die anderen Sinne, dann ist es ja nur legitim, wenn ich so eine pinke Blume da sehe, ich gehe in die Knie und schnupper dran. Habe ich dann gemacht, dann zog mein Mann mich so weg und das ist nicht so seine Art. Ich so, ey, was soll das denn? Also, ich will doch nur an der Blume schnuppern. Ja, aber das ist keine Blume, es ist der Rock einer älteren Dame.
So viel also zum Thema, dass Blinde eine bessere Nase haben. Haben sie wahrscheinlich tatsächlich, aber auch das ist nicht.
Zum Schnuppern bin ich ja gleich gekommen.
Okay. Hat die alte Dame das gemerkt?
Ich glaube, ich weiß es einfach nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube noch nicht mal. Ich war, das ist wahrscheinlich, es war dann auch irgendwie gleich schon wirklich witzig, ja.
Sie können drüber lachen, Sie machen einen sehr heiteren Eindruck. Trotzdem heißt Ihr Buch, wie man aus Trümmern ein Schloss baut. Wir werden über die Trümmer noch reden, aber so in einem Satz, was waren die Trümmer für Sie?
Naja, also dieses Erblinden und die Angst vorm Blindsein hat tatsächlich eigentlich alles, was ich hatte, erstmal in Trümmer gebracht. Also die Beziehung, die ich damals hatte, meine Karriere. Ich war damals auf der Bühne als Schauspielerin und Artistin. All meine Pläne eigentlich, mit wem will ich wie, wo leben, will ich überhaupt leben? Also eigentlich war alles kaputt.
Dass Sie erblinden, hat im Grunde genommen schon angefangen als Kind, finde ich ganz spektakulär. Sie haben eine Augenuntersuchung gehabt mit 9 Jahren. Im Nachhinein betrachtet stand da schon fest, was Ihr Schicksal sein würde. Sie wussten es aber selber nicht, ne?
Nee, das sage ich gleich dazu. Ich muss Ihnen eins noch sagen, ich bin nicht vor allem blind. Also ich bin vor allem ganz viel anderes.
Habe ich vor allem gesagt?
Ja.
Gut, ich meinte vor allem natürlich, es gibt viele Unternehmensberater und Coaches, die wir jetzt aber nicht in Leute eingeladen haben. Und das mit dem vor allem blind meine ich natürlich nicht despektierlich.
Ich
bitte
wollte das
nachzusehen.
Nur klar für unsere Hörer, falls jemand zuhört. Und dann, ne, das war. Ja, aber jetzt haben Sie gefragt, in der 9. Klasse gab es schon mal einen Perimetertest. Das ist der Test, mit dem man meine Augenkrankheit feststellen kann, weil sich das Gesichtsfeld einengt. Und den habe ich sozusagen schummelnd bestanden und deshalb gab es da die Diagnose noch nicht. Aber sicher den Verdacht meines Augenarztes, sonst hätte er den Test nicht gemacht. Und ich bin sehr froh, dass die Diagnose so spät gekommen ist, weil man eben ja nichts machen kann.
Die Diagnose kam dann mit Mitte 20. Sie sind jetzt Anfang 50 und ist also schon eine Zeit lang her. Also Sie haben ein bisschen Abstand dazu. Und Sie haben aber am Anfang, als die Diagnose klar war, im Grunde genommen so eine Art Doppelleben geführt. Also versucht, möglichst wenig Menschen wissen zu lassen, wie es um Sie steht, gesundheitlich.
Richtig. Genau, also ich hatte diese Diagnose, wollte ja noch der Welt zeigen, dass man was dagegen machen kann, aber vor allen Dingen war ich Opfer meiner eigenen Vorurteile. Ich kannte ja gar keine blinden Menschen, ich kannte keine Menschen mit Behinderung, bin aufgewachsen mit Bildern von Aktion Sorgenkind und so wollte ich ja nicht sein und ich wollte auch nicht, dass andere mich so wahrnehmen. Und dann ist ja auch so, ich war jung, erfolgreich, hatte diese Theatercompany, war auf der Bühne. Und wenn ich dann Leute treffe und sagen, hi, wie geht's? Und ich habe gehört, ihr habt wieder die Bühnen gerockt. Und du dann sagst, ja, es geht mir übrigens nicht so gut, ich habe da so eine unheilbare Krankheit. Das ist ja auch ein ziemlicher, wie soll ich sagen, Stimmungskiller.
Braucht man nicht unbedingt. Kann ich mir vorstellen. Sie haben alles Mögliche auch tatsächlich versucht, um medizinisch wie auch immer von dieser Sache loszukommen, ja, mit Wunderheilern alles, und ähnlichen Leuten, sogar mit einem mehrmonatigen Aufenthalt in China. Was war aus Ihrer heutigen Sicht das Absurdeste, was Sie da versucht haben?
Ich glaube, das Thema Geistheiler. Und da gibt es ja einen Riesenmarkt. Das weiß man ja nicht, wenn man mit dem Thema nichts zu tun hat. Es gibt ganze Kataloge, was da so alles auf dem Markt möglich ist und was die alles angeblich heilen können. Und ich glaube, das war wirklich das Absurdeste, sich darauf einzulassen. Aber im Rückblick, das ist ja, wenn man so ein Buch schreibt, geht man ja auch nochmal durch diese Verzweiflung durch. Habe ich schon verstanden. Ja, wenn du so verzweifelt bist, wenn du so mit dem Rücken zur Wand stehst, dann machst du Dinge, von denen du vorher gesagt hast, nee, sowas Blödes würde ich nie machen.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie sind aufgewachsen, wie viele andere auch, sozusagen mit dem Vorurteil der Blindheit. Die allermeisten Menschen haben ja da keinerlei Berührungen mit. Ja, ich zum Beispiel, ich sehe zwar auch schlecht, aber mit Brille ist alles hundertprozentig korrigierbar, also nicht vergleichbar. Was sind denn sozusagen die heftigsten Vorurteile, die Sie mit Ihrem Leben widerlegen?
Also ich glaube, diese Idee von einsam, zurückgezogen, ja, isoliert, man kann ganz wenig überhaupt nur machen, sitzt den ganzen Tag und also ist irgendwie nicht wirklich im Leben. Das ist vielleicht so ein Vorurteil, was ich damals hatte und was ich glaube, was oft Menschen noch haben, wenn sie sich das so irgendwie vorstellen. So eine Idee von, du sitzt im Dunkeln und was kannst du denn dann noch machen?
Sie waren vor Ihrer Erblindung, Frau Mark, unter anderem als Artistin und Schauspielerin auf der Bühne, sind es jetzt als Coach, als Moderatorin, auch mit einem besonderen Unternehmensberatungskonzept, da reden wir später noch drüber. Mhm. Ist das vergleichbar? Haben Sie da so eine Bühnenrampenmentalität, auf die es zwangsläufig rausgelaufen ist, auch nach der Erblindung?
Ich glaube, man braucht so ein bisschen so ein Rampensaugehen, sonst geht man nicht auf die Bühne, oder? Aber ich habe jetzt auch mal mehr, mal weniger davon. Es ist irgendwie schwer, sich selbst da zu beurteilen. Aber irgendwie kannte ich Bühne und es hat mir Spaß gemacht. Und als ich dann dachte, es ist alles vorbei mit dem Blindwerden, dann habe ich es ja auch für zwei Jahrzehnte sein lassen. Und dann gab es wieder die Chance zurück auf die Bühne. Und dann habe ich gedacht, guck mal, was geht. Und dann ging plötzlich ganz viel. Ja.
In Ihrem Buch, wie man aus Trümmern ein Schloss baut, die Geschichte meines Erblindens und wie ich wieder Lebensfreude fand, beschreiben Sie auch die Liebe auf den letzten Blick. Das ist ja was Außergewöhnliches, statt auf den ersten Blick, auf den letzten Blick. Also mit dem letzten Sehrest, den Sie damals noch hatten als junge Frau, haben Sie eine bleibende Erinnerung an Ihren Mann sozusagen noch aufnehmen können und die auch noch konserviert.
Ja, richtig, genau. Also ich habe meinen Mann kennengelernt in der WG, in der ich dann wohnte. Da wohnten wir so 3 Jahre brüderlich, schwesterlich nebeneinander, Mitbewohner.
Auch wie praktisch, Beziehung. Ne? Manche
da
ziehen zusammen.
Wir uns schon und wir hatten schon eine Wohnung. Ja, das war alles super. Und dann hat es irgendwann gefunkt. Und da war ich schon so, dass ich wie durch so ein Schlüsselloch gesehen habe. Also ich habe schon noch gesehen, alles scharf, wenn das Licht richtig super war, aber wirklich minimal. Und dann waren wir einmal zusammen rudern, wir beide auf so einem Skiff. Und ich guckte so in seine Richtung. Er rief mir immer zu, wo ich lang muss. Und es war so Sonne direkt auf ihn und er saß da, weißes T-Shirt, braun gebrannt, Anfang 30, volles dunkles Haar und dieses Bild war so scharf, dass ich das immer noch direkt so abrufen kann.
Mhm. Und wahrscheinlich fassen Sie ihm ins Haar und stellen fest, es ist weniger Substanz da?
Bisschen weniger, aber ist noch ganz schön was da.
Über die Farbe könnte man Sie jetzt belügen?
Ja, könnte man, aber ja, ich habe mich schon informiert, also auch die Farbe ist da, aber letztlich, ne? Also ja. Ah, ja, es ist so schwer. Ich bin sehensozialisiert. Ich komme auch nicht drüber hinweg. Also mir ist das schon auch nicht ganz unwichtig, ja.
Naja, normal, würde ich sagen. Sie haben 2 Kinder, 13 und 16 Jahre alt. Mhm. Mir ist aufgefallen, in Ihrem Buch schreiben Sie hier und da mal von Familiensituationen, da sind die Kinder noch deutlich kleiner. Mhm. Und das Buch ist ja neu, das erscheint morgen. Heißt das, dass die pubertierenden Kinder da nicht so zitierenswert sind? Vielleicht ein bisschen anstrengend? Oder wie kommt das?
Nee, das sind sie gar nicht. Aber vielleicht diese Situation mit den kleinen Kindern, das sind vielleicht Situationen, wo die Blindheit auch mehr eine Rolle gespielt hat. Also wie geht das jetzt, wenn die Kinder wirklich turbulent sind? Und
ja, und wie geht das?
ausprobieren, machen, ja. Gott vertrauen. Die Kinder wachsen ja auch mit rein. Das Tollste ist, dass meine Kinder sind die einzigen Menschen auf dieser Welt, für die das so dermaßen selbstverständlich ist, dass ich nicht sehe. Ich bin ja ihre Mama und es gibt nicht eine zweite Mama. Und das ist für mich einfach toll. Das stellen die einfach so gar nicht in Frage. Aber natürlich ist früher auch mal so das ein oder andere schiefgegangen. Ich glaube, ich beschreibe da diese Situation, wo ich Kartoffelbrei gemacht habe und die Milch mit dem Orangensaft verwechselt habe. Und
was möglicherweise zu einer sensationellen Rezeptidee führen könnte. Kartoffelbrei mit Orangensaft.
Es hat ehrlich gesagt total scheußlich geschmeckt, aber ich habe dann gesagt, Leute, heute gibt's was richtig Tolles. Kartoffelbrei mit Orangensaft. Dann haben die das gegessen und haben danach immer gefragt, wann ich das wieder koche.
Ja, das ist sehr schön. Ich habe auch schon missglückte Kochexperimente meinen Kindern positiv verkauft. Also da gibt's auch durchaus Parallelen. Jetzt räumen sie ihren Kindern beispielsweise auch die Sachen hinterher. Also die schmeißen, wie das so üblich ist in dem Alter, was weiß ich, nehmen an Schulranzen, Tasche, Jacke, irgendwo hin.
Die nehmen auch keine Rücksicht, das ist aber auch gut so. Also man würde ja denken, Kinder von blinden Elternteilen, die machen irgendwie was für die Eltern oder unterstützen die. Das denken Leute, die keine Ahnung haben, denken das über meine Kinder. Meine Kinder sind aber so nicht. Wenn ich sie jetzt frage, keine Ahnung, was steht hier auf der Packung, bis wann ist das haltbar, dann sagen sie mir das. Wenn ich sie frage, ist das T-Shirt rot oder blau, sagen sie das auch. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber sie tun jetzt nicht irgendwie viel mehr als andere Kinder. Im Gegenteil manchmal. Vielleicht. Weiß ich nicht so genau. Ich habe ja nur diese.
Ja, kann man nicht vergleichen. Aber auch das sagen sie mit einem entsprechenden Strahlen.
Also absolut wunderbar. Sie sind also die besten und auch die schönsten Kinder der Welt.
Okay. Wie messen Sie das mit den Schönen?
Naja, ich glaube, es sagen alle Eltern, oder?
Ja, aber haben Sie objektive Erkenntnisse?
Also, als Sie sehr klein waren, da war ich mir super sicher, dass ich ganz, ganz genau weiß, wie Sie aussehen, weil die ja immer, du hast sie auf dem Arm, du trägst sie rum, du ziehst sie an, du wäschst die Klamotten und so. Auch jetzt darf ich noch, gerade meine Tochter, wenn die was Neues gekauft hat oder die Haare anders hat, dann fühle ich das und ich glaube, bei meinen Kindern und bei meinem Mann. Das sind so die Menschen, wo ich denke, da weiß ich übers Fühlen wirklich, wie sie aussehen. Bei anderen Menschen stelle ich es mir eher vor, wie sie aussehen, aber bei meiner ganz engen Familie, ich glaube, da weiß ich es einfach.
Sie haben, das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch, nachdem klar war, Sie würden erblinden, beziehungsweise nachdem Sie einen Großteil Ihres Sehvermögens verloren haben, mit Mitte 20, das Blindleben so richtig im Grunde genommen von der Pike auf lernen müssen. Unter anderem, ich habe das gerade als Drop-off-Spiel bezeichnet.
Ja,
da haben Sie drüber gelacht, das als Spiel zu bezeichnen. Also muss ich kurz erklären.
Ja.
Da haben Sie die Aufgabe bekommen, Sie sind ja quasi Hamburgerin, also wohnen in der Nähe von Hamburg, sind in Hamburg zu Hause, kennen sich also eigentlich insgesamt ganz gut aus in der Stadt, aber haben die Aufgabe bekommen, irgendwo rausgelassen zu werden, nicht sehend, wie Sie sind, und dann wieder nach Hause oder an einen anderen Ort selbstständig zu finden.
Ja.
Ist kein Spiel?
Also für mich war es damals eher eine Prüfung, für den Trainer war es vielleicht ein Spiel, ja. Also es ist das Ende von dem sogenannten Mobilitätstraining, das Training mit dem weißen Langstock, also zu lernen, wie gehst du mit dem weißen Langstock sicher, wie orientierst du dich in einer Stadt, und da fängt man erst wirklich in ganz ruhigen Wohnvierteln an, Straßen überqueren, dann Straßen mit Ampeln und dann Nahverkehr, Busfahren, alles das, und nach vielleicht, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden es waren, es ist immer Einzelunterricht mit dem Trainer, vielleicht 80 Stunden. Und dann kommt ganz am Ende dieses sogenannte Drop-off. Da fährt er dann, oder er fuhr dann mit mir in einen Stadtteil, von dem er dann wahrscheinlich schon wusste, den kennt sie eigentlich nicht. Und die Regel war, nimm dir kein Taxi und lass dich von niemanden irgendwo hinführen.
Ja.
Und wir waren dann aber irgendwo anders in einem Café verabredet. Und meine Aufgabe war dann rauszufinden, wo bin ich überhaupt und wie komme ich jetzt von da, wo ich bin, also von A nach B. Und das ist da sozusagen, um die Angst zu nehmen, oh Gott, wenn ich jetzt irgendwo bin und ich weiß nicht mehr ganz genau, wo bin ich, dann komme ich ja nie wieder nach Hause, ich sehe es ja nicht. Und da mit dieser Prüfung oder diesem Abschluss von dem Training hast du diese Angst dann auch nicht mehr. Du weißt, egal, ich komme immer wieder nach Hause, ich weiß jetzt, wie es geht.
Und wie haben Sie es gemacht?
Naja, ich habe erstmal gehorcht, hat sich ja auch was ausgesucht, wo man viel zu horchen hat. Da ist ein Supermarkt. Oder hinten fährt irgendwo eine U-Bahn oder S-Bahn.
Hamburg ist voller U- und S-Bahn.
Ja, natürlich. Aber dann habe ich jemanden angesprochen, der natürlich sofort, die Menschen sind ja viel freundlicher, als ich das befürchtet habe. Diese Person hat sofort gesagt, ja, soll ich sie da hinführen? Ich so, im Grunde schon gerne, aber ich darf nicht. Muss ich erstmal erklären, was hier gerade läuft. Naja, und dann hat er mir es beschrieben und dann habe ich sozusagen mich eben durchgefragt und dann mit umsteigen und so weiter. Und dann ja, es hat alles geklappt.
Das heißt, man könnte sie also überall raussetzen. Irgendwie geht's
immer. In Hamburg, ne? Auf jeden Fall. Und ich glaube auch in jeder anderen Stadt. Also ja, ich komme schon irgendwie durch.
Welche Rolle spielt der Blindenführhund?
Ich habe dann später, also nachdem ich das Training mit dem blinden Langstock gemacht habe, ist auch die Voraussetzung, um dann einen blinden Führhund zu bekommen. Und das ist einfach nochmal richtig, richtig klasse gewesen. Weil der Hund, mit dem ist es leichter, mit dem ist es schneller, mit dem macht es vor allen Dingen viel mehr Spaß, unterwegs zu sein als mit dem Stock. Ja, der ist also eine ganz große Hilfe, aber auch eine große Hilfe, um mit Menschen in Kontakt zu kommen. Also ich habe schon das Gefühl, mit dem Stock sind die Menschen befangener, als wenn ich mit dem Hund unterwegs bin.
Sie beschreiben in Ihrem Buch hier und da auch mal Situationen, gerade als Sie noch sozusagen in dieser Doppellebensphase waren, wo Sie gar nicht wollten, dass die Welt wusste, dass Sie erblinden, dass Menschen mit Ihnen zusammengestoßen sind und dann geschimpft haben, Mensch, sind Sie blind und so. Und das, warum ist das eigentlich so problematisch? Mal ganz salopp gefragt, mir kam so der Gedanke früher, so der klassische Blinde im Bilderbuch trägt so eine Binde mit drei Punkten. Das sieht natürlich blöd aus, aber dann wissen alle Bescheid, oder?
Ja, ich glaube, es ist so habe ich das erlebt und so habe ich es auch von anderen gehört. Es ist eine Frage von Identität. Womit kannst du dich identifizieren? Wie willst du von den anderen gesehen werden? Und ich bin ja nicht die Einzige, die Schwierigkeiten hatte, sich zu outen sozusagen. Irgendwann ging es nicht mehr und dann war es eine richtige Erleichterung. Das war so toll, als ich dann endlich mit dem weißen Stock gelaufen bin und eben Leute nicht mehr geschimpft haben, sondern mir den Weg freigemacht haben, sich entschuldigt haben, wenn ich sie angerempelt habe, all diese Dinge. Aber das war bis dahin ein echter Weg, ja.
Ich vermute mal, so als jemand, der mit Unternehmen auf der Bühne steht, Vorträge hält, da läuft Corona-mäßig jetzt auch nicht so allzu viel bei Ihnen, oder?
Das ist für alle, die mit Veranstaltungen zu tun haben, ja richtig, richtig bitter. Ja, ich moderiere Tagungen und Kongresse und die sind natürlich ab Ende Februar ging das zack, 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 alles abgesagt, bis in den Herbst rein, dann verschoben. Ich habe jetzt wieder einzelne Veranstaltungen, die so hybrid stattfinden, also ein paar Leute vor Ort im Saal und alle anderen dann zugeschaltet.
War das jetzt Zufall, dass Sie jetzt das Buch geschrieben haben über Ihre Erblindung und wie Sie jetzt wieder Lebensfreude fanden als Untertitel, gerade in der Zeit, wo es Corona-mäßig
nicht... Zufall im Sinne, dass Corona kam, ja. Also ich habe mit dem Buch angefangen und hatte auch den Buchvertrag dann und dann kam Corona. Das klingt jetzt bescheuert, aber das war für mich fast ein kleines Glück, weil ich hatte die Deadline für den Buchvertrag und diese vielen, vielen Aufträge, die ich hatte, zum Glück, ich war echt froh, aber dann waren die alle weg und dann wusste ich, oh, das Buch wird auch noch geschrieben und als ich dann merkte, wie viel Arbeit das noch ist, war ich echt froh und habe gedacht, oh, das hätte ich ja mit den anderen Aufträgen zusammen gar nicht geschafft.
Sie haben einen Workshop mitinitiiert, wenn ich es richtig verstanden habe, der heißt Dialog im Dunkeln und im ganz weitesten Sinne sieht es so aus, dass Sie sehende Menschen daran beteiligen, sozusagen als Nichtsehender Erfahrungen zu sammeln, wenn ich es mal so in einem Satz zusammenfassen darf.
Ja, genau. Also die grundsätzliche Idee, die ist vor 30 Jahren von unserem Gründer, Dialog im Dunkeln Gründer, Dr. Andreas Heinicke in Frankfurt entstanden. Und mittlerweile ist es so ein weltweit agierendes Sozialunternehmen als Franchise. Das heißt, es gibt Dialog im Dunkeln Ausstellungen, so werden die genannt, weltweit. Und ich habe über 14 Jahre den Bildungsbereich im Headquarter in Hamburg geleitet. Mhm. Und die Grundidee, es gibt komplett lichtlose Räume, die sind gestaltet als Park, als Stadt. Es gibt vielleicht eine Bootstour, es gibt eine Bar. Und dort führen blinde Guides sehende Besucher durch diese Installation.
Welche Erfahrungen sammeln dann Sehende in diesen Räumlichkeiten?
Erstmal dieser Rollentausch. Der blinde Guide kennt sich da natürlich perfekt aus und kennt die Situation, die sehenden Besucher nicht. Das heißt, der Guide führt die sonst ja sehenden Besucher, die jetzt nichts mehr sehen. Und die Besucher erleben ihre anderen Sinne. Wie ist denn das, wenn ich jetzt nicht sehe? Oh, ich kann ja auch noch was hören, ich kann auch was fühlen, ich kann was riechen, ich kann was schmecken. Man denkt ja zuerst, es könnte total trostlos sein, wenn man so durch die Dunkelheit geht. Das ist es nicht. Das ist so, dass da schon auch, ja, erstens auch eine gewisse Entdeckerfreude, vielleicht Spielfreude sogar entsteht in allen Gruppen und ein wirklich interessantes Gespräch zwischen den blinden Guides und den sehenden Besuchern. So das der Ort, wo man, wie Sie jetzt auch, mal alles fragen kann, was man einen blinden Menschen immer schon mal fragen wollte.
Das nutzen auch Unternehmen. Also da sind dann Chefs mit Untergebenen zusammen. Stellt das möglicherweise die natürliche Hierarchie in Unternehmen auf ganz neue Säulen?
Das könnte passieren. Also das war dann so mein Gebiet. Ich habe einen Workshop entwickelt, mitentwickelt, wo die Dunkelheit so raus aus der Komfortzone, wie andere Hochseejachten machen oder Klettergarten, dann eben in dieser Lichtlosigkeit, Führungskräftetraining oder Teamentwicklung. Ja, das kann ganz schön was durcheinander bringen. Nun sind wir ja auch nicht mehr in den 60er, 70er Jahren oft, sondern eher so im Sinne von agile Teams, flache Hierarchien. Aber es gibt ja auch mal andere, wo sich dann vielleicht rausstellt, dass jemand anders im Team in vielen Situationen viel besonderer, kompetenter ist und der Chef das gar nicht so gut haben kann. Ein guter Chef würde es ja nutzen, aber wenn der Chef sich dadurch angegriffen fühlt, dann muss man vielleicht an was arbeiten. Kann man dann eben sehr gut mit dieser Erfahrung.
Ich lese in Ihrem Buch, Frau Mark, Zufälle, von denen ich nicht glaube, dass sie wirklich Zufälle sind. Zum Beispiel, dass Sie ein Au-pair-Mädchen beschäftigen aus der Ukraine oder beschäftigt haben vor ein paar Jahren. Und die sagt Ihnen schon beim Bewerbungsschreiben, dass sie schlecht sieht, eine dicke Brille trägt und allenfalls 50% sehen kann. Tatsächlich hat sie ein ähnliches Augenschicksal wie Sie, nämlich eine langsame Erblindung.
Mhm, richtig, ja. Also Oksana war unser erstes Au-pair-Mädchen. Insgesamt waren es dann 4 über die Jahre. Und das schrieb sie und ich dachte, ja mein Gott, ich kenne mich doch aus mit 50%, da kannst du alles, da kannst du sogar Auto fahren und das ist ja kein Hinderungsgrund, also warum schreibt sie das überhaupt?
Mittlerweile ist sie Mutter von 3 Kindern, haben Sie noch Kontakt?
Ja, wir haben noch Kontakt. Ja, und dann kam sie und ich merkte dann sehr schnell, weil ich ja sozusagen alle Tricks kenne, zu verheimlichen, dass sie wesentlich weniger sieht als nur 50%. Dann sind wir zum Optiker und der hat dann gesagt, es ist weniger als 10%. Und dann war ich sauer, weil sie mich angelogen hat und weil ich dachte, so ein Mist, Mutter blind, Au-pair-Mädchen sieht auch fast nichts. Nicht so eine tolle Situation, wenn wir mit den Kindern unterwegs sind. Und mein Mann war dann cool. Er hat gesagt, wieso, wir kennen das doch. Und sie muss dann eben die Sachen so machen wie du. Und so kam es dann auch. Ja, also die war super, die ist also die ganze Zeit bei uns geblieben war. Wir haben uns toll angefreundet und sie ist jetzt wieder in der Ukraine, Mutter von 3 Kindern, ist Lehrerin und dort verheimlicht sie nach wie vor, weil sie den Job sonst verlieren würde. Nachts mit Lupe lernt sie die Bücher auswendig und tut tagsüber so, als könnte sie das alles lesen.
Würden Sie sagen, das ist in Deutschland auch ein Problem, dass Blinde ihre Blindheit verheimlichen müssen?
Ja. Also ich kenne da einige. Also ich kenne jemanden in einer oberes Management, großer Automobilkonzern. Jetzt würden alle sagen, ja, da sitzen alle, die blind
sind. Mal fast auf die Idee kommen, ja.
Das darf nur ich sagen. Und jedenfalls, ja, also der sieht auch fast nichts, aber es weiß da keiner, hat dann einfach Angst um den Job und er geht in die Meetingräume immer ganz, ganz früh, damit er sich nirgendwo auf den Schoß setzt oder so. Also es ist wirklich wahr, das sind einige, ja.
Anderer Zufall, den ich auch nicht für richtig zufällig halte, ist, als sie noch Jugendliche, glaube ich, waren oder junge Erwachsene noch einigermaßen gut sehen konnten, fragt eine erblindete Frau sie um Hilfe beim Toilettengang.
Mhm. Passiert eigentlich auch nicht jedem, oder?
Nee.
Es gibt ja einfach nicht so viele Menschen, denen man so täglich begegnen könnte. Ja, da war ich Straßenkünstlerin, wir waren in Graz, haben eigentlich gefeiert in so einem Gartenlokal und sie saß da, ich dachte noch, was sitzt die hier so blind alleine rum, ist ja traurig. Dann sprach sie uns an, sie müsste mal zur Toilette und ich habe sie begleitet. Das war für mich eine fürchterliche Erfahrung, weil ich hatte keine Ahnung. Ich wusste nicht, soll ich ihr jetzt die Stufen, wie soll ich das, muss ich wahrscheinlich ansagen, wie ist das mit der Toilette, mit dem Klopapier, Hände waschen, was muss ich ihr zeigen? Ich war wirklich froh, als es vorbei war. Und ich dachte, ja gut, damit habe ich ja weiter auch nichts zu tun.
Und dann, als Ihre Augen noch einigermaßen besser waren, haben Sie Kontaktlinsen eingesetzt bekommen, die Ihre Sehkraft radikal verschlechtert haben wegen einer Namensverwechslung. Auch das ist ja unvorstellbar eigentlich.
Eigentlich, oder? Ich war in so einem besonderen Kontaktlinsenstudio, weil meine Augen eben kompliziert waren. Aber mit den Kontaktlinsen konnte ich sehen. Da wusste ich auch noch nicht, dass ich diese Augenerkrankung, um die es ja dann nachher ging, Retinitis pigmentosa, davon wusste ich noch nichts. Auch der Optiker nicht. Und dann konnte ich mit diesen neuen Linsen wirklich gar nichts sehen. Und dann sagt er, geh mal in die Stadt, das dauert manchmal, ich konnte damit wirklich nichts sehen. Kam ich zurück, habe gesagt, ich sehe nichts damit. Und manchmal dauert es einen Tag, geh mal nach Hause, komm morgen wieder. Und ich habe wirklich nichts damit gesehen. Und dann stellte sich raus, er war dann auch schon ganz ratlos, dass es eine andere Dörte Mark mit einem anderen Geburtsdatum war, die eben auch in diesem kleinen Sonder-Spezial-Kontaktlinsen-Studio war. Und es gibt nicht so viele Dörte Mark.
Nee, ist ja kein Name wie Elisabeth Müller.
Ja, ne? Also es gibt vielleicht 2, 3 in ganz Deutschland.
Lotte Gast-Dörtemark hat ihr Buch geschrieben, wie man aus Trümmern ein Schloss baut, die Geschichte meines Erblindens und wie ich wieder Lebensfreude fand. Und Sie haben, Frau Marx, sich in Stimmung gebracht und sich sozusagen erinnert an die zurückliegenden Jahrzehnte durch Musik.
Ja, richtig. Ich habe mir gedacht, wo fängst du an mit so einem Buch? Fange ich irgendwie mal am Anfang an? Also in der Kindheit fängt es an, dann geht es aber relativ schnell auch weiter. Aber jedenfalls so diese Zeit, junge Erwachsenenzeit, wo ich eben schon wenig sah, das aber noch gar nicht wusste, dass ich irgendwann blind werde, das kommt da schon einiges vor. Und da brauchte ich sozusagen die Stimmung nochmal. Meine alte Musik gehört.
Ich wollte gerade sagen, Ihr Buch liest sich so, als seien Sie ziemlich heiß unterwegs gewesen, sehr feierfreudig. Welche Musik passt dazu?
Es war schon ein bisschen so Cure, The Clash, Billy Idol, so in die Richtung.
Würde passen. Letzte oder vorletzte, ich glaube am Montag oder Montag letzter Woche, auf jeden Fall vor ein paar Tagen, ist der ungarische Mediziner Botond Roszka ausgezeichnet worden mit dem Körberpreis für europäische Wissenschaft. Er hat ziemlich maßgeblich daran geforscht, möglicherweise erkrankte Netzhäute oder durch Krankheit zerstörte Netzhäute ja wieder nutzbar zu machen, wieder aufzubauen, was letztlich heißen würde, Blinde können wieder sehen. Ist das, was ihn im Kopf rumschwirrt? Wäre das eine Vision jetzt nach 25 Jahren Erblindung möglicherweise wieder sehen zu können?
Das ist eine interessante Frage. Also ich glaube, die allermeisten Sehenden würden denken, das, was sich ein blinder Mensch am meisten wünscht, ist wieder sehen zu können. Das ist nicht mein allergrößter Wunsch. Mein größter Wunsch ist, dass meine Kinder toll aufwachsen, dass es meinen Freunden gut geht, dass ich fit und gesund alt werden kann, dass ich meinen Job gut mache. Das wäre mein größter Wunsch. Aber natürlich ist das interessant und ich wäre auch neugierig, wenn es dann wirklich ginge. Was jetzt in den letzten Jahrzehnten immer war, es gab immer so eine medizinische Hoffnung und dann kommen viele und sagen, du, ich glaube, bald ist es soweit. Und wenn du dich dann auf diese Hoffnung vielleicht einlässt und denkst, oh, dann wäre das Leben doch wieder einfacher und dann könnte ich dieses und jenes wieder allein tun. Fahrrad fahren oder alte Fotos angucken oder wie auch immer. Die Hoffnung zerschlägt sich eigentlich meistens. Und als ich die Diagnose gekriegt habe, das ist immerhin 25 Jahre her, sagte der Prof, naja, also in 10 Jahren, da kann man ganz bestimmt was machen. Mhm. Das ist 25 Jahre her. Also ich wäre da auf jeden Fall mal vorsichtig. Und dann weiß ich auch gar nicht, ob das mir wirklich gut tun würde. Weil jetzt ist mein Leben ja weitgehend glücklich und gut und ich bin zufrieden. Aber wenn ich mich nochmal wieder neu erfinden müsste, vielleicht ist das genauso schwierig wie blind werden.
Es gibt ja durchaus Fälle, von denen Sie auch schreiben, von Menschen, die nach langer Erblindung plötzlich wieder sehen können und die unterschiedlich gut damit klarkommen.
Also eher nicht so. Wirklich bekannte Fälle in der Medizingeschichte, wo Menschen jahrzehntelang blind waren, ganz gut damit klargekommen sind, ein erfülltes Leben hatten, dann wieder sehen konnten aufgrund einem medizinischen Fortschritt und damit wirklich nicht klarkamen, bis hin zum an Depressionen gestorben. Ja, also so eine Veränderung ist immer nicht einfach. So rum nicht und andersrum anscheinend auch nicht. Also man muss schon ein bisschen sich das überlegen, ob das wirklich so das ist, was man sofort, zack, mit einem Schlag haben möchte.
Leute, Gast Dörte Mark, die in ihrem Buch über das Leben einer erblindeten Frau wunderbar auch beschrieben hat, wie man in China an Sicherheitskontrollen vorbeikommt, sozusagen tatsächlich als blinde Passagierin im wahrsten Sinne des Wortes ins Land einreist, ohne irgendwie offiziell durch die Einreisemodalitäten quasi gegangen zu sein. Also man lernt ganz viele neue Dinge, die man gar nicht für möglich gehalten hätte.
Ja, so war das. Also ich bin nach China gefahren, weil ich mich dort habe behandeln lassen in einer Klinik für traditionelle chinesische Medizin, 3 Monate dort. Und ich wusste, das ist mit den Einreisemodalitäten, musst aufpassen, dass du Bücher und Schriften, dass die vielleicht alles durchsucht werden und dass es nichts ist gegen Antikommunistisches und so weiter. Also ich war auf alles vorbereitet. Nur nicht darauf, dass ich nicht mich dort zurechtfinden würde, weil ich war nach dem langen Flug, habe ich einfach super wenig gesehen. Das Licht war schlecht, es war alles auf Chinesisch. Und dann war ich plötzlich aus diesem Flughafen raus, ohne dass ich überhaupt kontrolliert worden bin. Hm. Und das ist ja eigentlich ziemlich unglaublich, aber genau so war's. Dann muss man sich, ist glaube ich immer noch so, 96 war das, musste ich mich bei der Polizei eben melden. Das ist immer so als ausländische Touristin. Und dann haben die gesehen, ich habe keinen Einreise-Ankommen-Stempel. Und dann haben die gesagt, das geht so nicht, ich kann nicht hier sein. Ich bin ja hier. Nee, also ich muss zurück zum Flughafen und diesen Stempel kriegen. Und da war dann richtig Alarm, weil die sozusagen, naja, also die haben gemerkt, da kann eine einfach so ins Land reinkommen und sagt, das kann sie, weil sie nicht gesehen hat, wo sie überhaupt hingehen soll. Das war für die, glaube ich, ein echter Schock und die waren gar nicht amüsiert.
Wäre wahrscheinlich ähnlich gewesen, wenn man früher in die DDR eingereist wäre, ohne irgendwelche Sicherheitsschleusen durchlaufen zu haben.
Entschuldigung, ich habe das Schild nicht gesehen.
Sie haben in der Abi-Zeitung geschrieben, dass Sie als Berufswunsch haben, Journalistin, Barbesitzerin, Weltreisende und Zirkus wollten Sie auch machen.
Ja.
Alles geschafft?
Nochmal von vorne?
Journalistin?
Finde ich
passt,
schon.
Also, wenn Sie reden halten und so weiter.
Ja.
Barbesitzerin?
Naja, also ich habe gekellnert eine Zeit lang, das hat mir super Spaß gemacht. Und jetzt habe ich natürlich meine kleine Hausbar für die Kinder, hätte ich beinahe gesagt, Kakao kochen und solche Dinge.
Ja. Weltreisende sowieso, waren einigermaßen unterwegs.
Ich war ganz gut unterwegs,
Als Zirkusartistin, also nicht richtig im Zirkus, aber mit eigenem kleinen Privatzirkus
haben Sie auch geschafft. Ja, doch, ich war auch richtig in Zirkuszelten, am Trapez und so, ja schon. Also ich war ja richtig auf einer Zirkustheaterschule, da eine Ausbildung gemacht.
Alles geschafft. Bilanz mit Anfang 50. Kann noch eine Menge kommen.
Kommt ja vielleicht noch was. Also bin ich eigentlich sicher. Ich wollte ja jetzt noch nicht aufhören.
Jetzt kommt zum Schluss von Leute ein Leute-Geschenk. Ich habe jetzt wegen der Baumaßnahmen durch Corona, wir haben eine Plexiglaswand, kann ich Ihnen das jetzt nicht überreichen. Habe das also schon mal neben Sie gelegt, das Geschenk. Sie konnten das natürlich nicht sehen. Und Sie können es jetzt mal ertasten. Das ist ein Geschenk, das ich schon öfter verschenkt habe, das sich aber, finde ich, in Ihrem Fall auch ganz gut eignet.
In die Richtung?
Genau, da haben Sie es. Was würden Sie sagen, ist das?
Eieiei, macht es ein Geräusch?
Nee, wie fühlt sich das an?
Also es fühlt sich an wie so ein grüner Teeumrührer.
Ich weiß nicht, was ein grüner Teeumrührer ist.
Wie heißt denn sowas? Mann. Also ein Schneebesen hätte ich
mal gesagt. Ja, es sieht fast aus wie ein Schneebesen, das kommt hin.
Sieht also aus es fühlt wie sich an, es ist wie ein Baum, der sozusagen, oder ein Strauch, und oben sind dann so, ist es so an den Enden ist es so abgerundet.
Genau, sieht aus wie ein Schneebesen und es ist ein Kopfmassagegerät.
Ah,
probieren Sie es mal aus.
Ja, ach, wie cool.
Das macht wunderbare Gänsehaut.
Dankeschön, das ist super. Ah.
Ich danke
Ihnen. Man kann sich ja nicht selber kitzeln, aber in dem Fall geht's schon.
Ja.
Bin schon groß, kann mir alleine kitzeln, hat meine Tochter mit 3 Jahren gesagt. Das kann ich jetzt auch.
Wunderbar. Danke Ihnen sehr, dass Sie Leute-Gast waren, Frau Mark. Alles
hat
Gute.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Herr Dummann. Danke für die schönen Fragen.
Gern geschehen. Auch fürs Buch alles Gute. Wie man aus Trümmern ein Schloss baut, die Geschichte meines Erblindens und wie ich wieder Lebensfreude fand, so heißt das Buch. Langer Titel. Erscheinungstermin morgen. Schönen Sonntag noch. Alles Gute.
Dankeschön.